Der Ausdruck unter drei bezeichnet im journalistischen Jargon im deutschsprachigen Raum, dass eine Aussage gegenüber einem Journalisten von diesem nur als Hintergrundinformation verwendet werden darf. Das Geäußerte ist vertraulich. Der Journalist darf die Information daher weder zitieren, noch deren Urheber preisgeben. Häufig wird eine solche Aussage auch als off the record bezeichnet. Unter drei. Mit Christina Dorego, Anna Maria Mühe und Jasna Fritzi Bauer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unter Dry mit Anna Maria Mühe, Christina Dorego und
Jasna Fritzi Bauer.
Guten Abend.
Hi, Sweeties.
Wie geht's euch, ihr kleinen Mäuse?
Fragst du uns oder die Zuschauer?
Frag dich, Anna-Maria Müll, wie geht es dir?
Mir geht's super. Ich habe ein Glas Cremant in der Hand, da geht's gut.
Wir haben ja gesagt, wir trinken nicht immer, aber das war einfach eine Lüge.
Nee, stimmt nicht. Wir haben
Letztes Mal habe ich nicht getrunken, weil ich gedreht habe. Oder? Weiß nicht mehr. Wie geht's dir, Christina Dorego?
Prächtig.
Gut, mir geht's auch klasse.
Wir sind seit langem auch mal wieder in einem Raum, ist auch schön.
Wir haben uns heute getroffen, weil wir alle es geschafft haben, gleichzeitig in derselben Stadt zu sein.
Und negativ getestet.
Und negativ getestet sind, ja. Deshalb ist es uns erlaubt, uns zu dritt in einem Raum zu treffen und einen Podcast aufzunehmen, was ich sehr, sehr schön finde.
Ich auch. Warum guckst du mich so an?
Also, ich freue mich, euch zu sehen. Wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen.
Stimmt, wir haben uns wirklich ewig nicht mehr gesehen, ne?
Ich gucke auch gerade, ob ihr anders aussieht. Sehe ich anders aus?
Du hast dich wahnsinnig stark verändert, Christina.
Ich fühle mich so.
Nein, du siehst sehr gut aus.
Ja. Danke, das wollte ich hören. Ihr übrigens auch.
Gut. Dankeschön, ihr seht beide auch.
Ein Glück.
Wow.
So Leute, es ist viel Zeit vergangen. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ich habe gedreht, Anna hat gedreht, Christina hat nicht gedreht.
Das ist so ein bisschen so ein Dauerzustand, seitdem wir den Podcast aufnehmen. Es ist ja nicht so, als hätte ich nichts zu tun. Es wirkt aber so. Aber ist es okay, ich lebe damit.
Nein, es wirkt gar nicht so, weil du bist ja wahnsinnig viel auf Sendung gewesen.
Das stimmt. Insofern.
Ja, du bist doch die ganze Zeit zu sehen.
Das heißt ja Screentime irgendwie gefühlt.
Dafür haben wir keine Screentime. Wir müssen die erstmal noch produzieren, sozusagen.
Aber ich sag mal so, Mädels, viel Erfolg, dass die Screentime euch dann auch was bringt. Weil bei mir ist die Screentime ja, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt. Ich sag mal so, halb gelaufen. Ne? Ja. Also Netflix Platz 1 mit Über Weihnachten, geil. Meine Serie Lucy nach 2 Folgen abgesetzt.
4.
Naja, 4 Folgen, 2 Ausstrahlungstermine, hast recht. Mein Fehler, ich finde 2 Ausstrahlungstermine klingt dem Sender gegenüber ein bisschen so gemeiner.
Da stelle ich gleich meine These zu auf. Glaubt ihr, dass Herzensprojekte eine gute Quote nicht beinhalten können? Ist das eure Erfahrung?
Ja. Also ich hatte bei den Projekten, die ich so richtig abgöttisch geliebt habe, außer ich nehme jetzt mal Pastewka da raus, wobei wir auch keine gute Quote hatten damals, als wir noch beim Sender waren im linearen Fernsehen, ist es bei mir nun auch wiederholt bestätigt worden, dass es tatsächlich so ist. Also ich hatte noch nie ein Herzensprojekt, das richtig durch die Decke gegangen ist.
Vielleicht muss man dazu ganz kurz noch was erklären, weil vielleicht wissen Leute gar nicht, wie das Quotensystem funktioniert.
Ja, das würde mich auch interessieren, weil ich weiß es auch nicht.
Die Fernsehquote bestimmt sozusagen unseren Alltag, wie ihr jetzt gehört habt. Christinas Serie wurde abgesetzt nach 2 Ausstrahlungsterminen. Das bedeutet, die Quote wurde nicht erfüllt für den Sender. Also der prozentuale Anteil an Zuschauern nach dieser Quotenberechnung. Es gibt die große Sage, es gäbe irgendwo in Deutschland ein Dorf, die solche Quotengeräte, Receiver zu Hause haben. Also eine bestimmte Anzahl der deutschen Bevölkerung hat Geräte zu Hause.
Um die Summe zu sagen, es sind knapp 6.000 Geräte, die scheinbar in der Bevölkerung
verteilt sind. Niemand kennt irgendjemanden, der
noch
so
nie
einen
kennengelernt.
Receiver hat. Und von diesem Receiver wird aufgezeichnet, was dort in diesem Haushalt geguckt wird. Und dann wird aufgeschrieben, wie viele Menschen sich in diesem Haushalt befinden, wer da lebt,
Alter, in welchem Alter
und so weiter.
Ne?
Hm. Und dann wird es nach Altersklassen aufgeteilt. Also unsere, ich glaube, bei Vox ist so Zielgruppe, was bei deiner Serie war, wie bei mir, ist 18 bis 49 oder sowas. Also
ich weiß das gar nicht.
Da steigt auch niemand dahinter. Gibt's komische Gruppen. Und an diesen 6.000 Leuten wird dann die Quote pro Abend hochgerechnet mit einer Wahrscheinlichkeitsrechnung auf die ganze Republik. Wisst ihr, ob die davon ausgehen, dass jeder Haushalt in Deutschland einen Fernsehapparat besitzt?
Nein, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß gar nichts darüber. Und ich habe auch noch nie jemanden getroffen, außer dir offensichtlich jetzt, die mir das so wunderbar erklärt, der mir wirklich erklären kann, wie das geht. Und ich finde es tatsächlich überhaupt nicht repräsentativ und komplett überholt, wenn ich mir das so anhöre. Also 6.000 Geräte.
Völlig absurd. Es gibt eine lustige Geschichte dazu, um kurz einzuwerfen. Es gab eine Sendung auf Arte, die lief immer sehr gut. Lief recht spät abends und irgendwann lief sie plötzlich nicht gut. Eine einzige Folge lief 50% weniger Zuschauer. Mhm. Und dann ist rausgefunden worden, dass diese Folge daran bemessen worden ist, dass zwei Familien das geguckt haben und eine Familie war im Urlaub. Deswegen ist 50% leider flöten gegangen. Also ich meine, wenn man sich das vorstellt, dass das der Fakt ist, dann kann man sich eigentlich darf man sich darüber überhaupt keine Gedanken machen. Das Problem ist aber, dass die Produzenten und Redakteure und Fernsehsender und wer weiß nicht, wer noch alles, darüber so viele Gedanken macht und aufgrund dessen Sachen eben wie bei Christina jetzt absetzt oder gar nicht erst macht oder auch manchmal gar nicht erst sendet. Das gibt's ja auch. Insofern hat es eine Wichtigkeit, die uns Schauspieler, ich kenne auch niemanden, den es nicht wahnsinnig macht, außer es läuft immer super und man hat seine 10 Millionen Zuschauer, dann ist es, läuft das natürlich alles. Aber wenn dem nicht so ist, dann regen sich alle sehr auf, zu Recht, wie ich finde.
Ja, vor allem ist mir ist auch irgendwie ziemlich unbewusst, wie das ist mit dem Privatfernsehen und dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, und weil alle haben ja dieses, also das ist dasselbe Quotensystem für das komplette lineare Fernsehen. Man muss dazu auch noch sagen, dass die Streaming, also die ARD, ich sag, darf man das sagen? Ja, wir dürfen sagen, was wir wollen. Also so Mediatheken wie die ARD oder das ZDF oder TV Now, diese ganzen Klicks im Internet werden ja nicht dazu gezählt. Auch der Livestream nicht. Und der Livestream im Internet wird auch nicht dazu gezählt.
Aber wozu gibt's das dann?
I don't know.
Andere Frage. Jetzt bei dem Öffentlich-Rechtlichen, wieso ist da eine Quote überhaupt relevant? Weil also ab einer gewissen Uhrzeit senden die ja keine Werbung mehr. Das heißt, letztendlich sollte ja der Bildungsauftrag und der Kulturauftrag dieser Sender doch dann im Fokus stehen. Oder
eh absurd mit GEZ-Zahlen und Co., dass da überhaupt eine Quote wichtig ist.
Ja, da um sich, das hat, glaube ich, damit zu tun, um sich sozusagen zu behaupten vor dem Privatfernsehen. Fürs Privatfernsehen ist natürlich eine andere Sache, weil die Werbeblöcke verkaufen müssen. Das Privatfernsehen finanziert sich ja durch ein Werbeblocksystem, also um 20.15 Uhr kostet zum Beispiel 2 Minuten Werbezeit, weiß nicht, keine Ahnung wie viel Euro, aber sehr viel mehr als morgens um 6. Deshalb ist für die Quoten interessant. Aber warum ist das für uns interessant? Gar nicht.
Ja, weil
es ist einfach Schwachsinn.
Es ist für uns interessant, weil wir darunter zu leiden haben am Ende.
Ja.
Also alle meine Projekte auf jeden Fall, die mir wahnsinnig wichtig waren, die ich auch für sehr gelungen halte, sind alle versendet worden.
Hm.
Also NSU hatte 1,9 Millionen Zuschauer damals. Das muss man sich mal vorstellen.
Das ist ein brillanter Film.
Bei einem Projekt, was so wichtig ist, wurde aber, muss man dazu sagen, in der Zeit gesendet, wo recht viele Anschläge in Europa waren. Und ich glaube, die Leute nicht so richtig Lust hatten auf so ein schweres Thema. Hm. Und jetzt läuft es auf Netflix, da läuft es, glaube ich, auch irgendwie ganz gut, aber es ist trotzdem was, was die Leute jetzt nicht einfach so angucken. Ist auch okay, aber es ist trotzdem so, sagen, in unserem Bereich kennt den jeder. Ich kenne niemanden, der das nicht kennt, aber die Masse kennt es nicht. Die Serie Bauhaus, sechsteilig, wir hatten, ich glaube, 2,1 Millionen Zuschauer, wurde aber auch versendet, das muss ich leider sagen, um 22.10 Uhr.
Das ist auch eine klasse Uhrzeit.
Was ich eine Frechheit finde. Mit der Begründung, man darf dem Zuschauer nicht zu viel zutrauen. Das finde ich Wahnsinn.
Um auf Jasnas Frage zurückzukommen, was das für Auswirkungen auf uns hat. Also jetzt zum Beispiel in so einem Fall, wo man das Gesicht einer Serie ist, ist es natürlich so, dass man so einen Flop natürlich mit mir in Verbindung bringt. Ja. Und ganz ehrlich, den Schuh ziehe ich mir an dieser Stelle tatsächlich nicht an, weil, also ich, da ist, müsste ich jetzt ganz von vorne anfangen, wie das Projekt entstanden ist, wofür es eigentlich gemacht hat, wo es gelandet ist, wie es, warum wegen Pandemie und so behandelt wurde. Wurscht. Es ist ja am Ende hat niemand das gemacht, weil er mich ärgern wollte. Aber letztendlich sind die Auswirkungen auf uns, wäre ich jetzt nicht so gut aufgestellt mit anderen Projekten, könnten die ja enorm Schaden für meine Karriere haben. Mhm. Und das ist halt etwas, was wir nicht in der Hand haben. Und das ist etwas, was eine wahnsinnige Ohnmacht und Ungerechtigkeit, Ungerechtigkeitsgefühle hervorruft. Deswegen bin ich, also ich bin total fein mit allem, weil ich jetzt super Glück um Unglück und bin eh bei solchen Sachen auch ziemlich abgehärtet jetzt nach 20 Jahren. Hab das easy weggesteckt. Aber nichtsdestotrotz ist es immer wieder ein wahnsinnig gefährlicher Zeitpunkt für uns in unseren Karrieren. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wie oft haben wir dieselben Hauptdarstellerinnen in Kinofilmen gesehen und die Filme sind alle nie gut gelaufen, ne? Also das, am Ende weiß ich nicht, wie sehr das an uns hängen bleibt, aber es ist natürlich immer die Gefahr und das ist den Sendern ziemlich egal. So.
Aber ja, aber das ist das eine, aber das andere finde ich auch, weil, also ich finde es toll, dass du sagst, du gehst damit irgendwie easy peasy um. Ich gehe damit überhaupt nicht easy peasy um, tatsächlich. Also wenn ich mir rückblickend angucke, was ich für Bauhaus alles gemacht habe in der Vorbereitung, wie viel ich gearbeitet habe, wie viel Herzensblut da drin steckt und es dann so versendet wird, dann könnte ich wirklich auf die Barrikaden gehen. Und nicht nur, weil die Quote nicht gut ist, sondern weil ich denke, wie kann das ZDF dem Zuschauer, dem deutschen Zuschauer das nicht zutrauen, um 20.15 Uhr zu senden? Es ist ja nicht so, dass wir rein ins Bildungsfernsehen gemacht haben. Es war auch eine ganz klassische Liebesgeschichte,
so unterhaltsam.
Die wir erzählt haben.
Es war ganz toll.
Es war unterhaltsam, es war lustig. Es war irgendwie gefühlt für jeden was dabei, für groß und klein. Selbst meine Tochter hat es teilweise geguckt. Also das ist das Gemeine. Man steckt so viel Herzblut da rein. Man verkauft eigentlich seine Seele für am Ende nichts.
Ja, also ich glaube, ich wollte jetzt auch nicht sagen, easy peasy, es ist an mir vorbeigeprallt. Also das wisst ihr beide, dass dem nicht so ist. Wir hatten ja unmittelbar, als ich die Nachricht bekam, noch bevor es öffentlich wurde, Kontakt mit euch aufgenommen. Natürlich auch, weil ich in solchen Momenten ja auch einfach Rat brauche. Und weil das natürlich, also ich meine, ich habe auch ein Ego. Ja, das kratzt dann natürlich kurz am Ego. Aber was ich mal sagen will, ist das so irgendwie zu separieren. Und das ändert nichts an der Ungerechtigkeit. Das ändert nichts an den Arbeitsstunden. Ich meine, ja, das mitbekommen. Ich habe mir da den Arsch wund gearbeitet und gedreht. Ja, es war wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend. Und na klar ist das hart. Ne, das wollte ich überhaupt nicht schmälern. Ich wollte nur sagen, ich glaube, ich habe mich schneller davon erholt, als ich dachte, dass ich es tun würde. Aber eben, weil ich jetzt auch Glück hatte, dass andere Sachen kamen, unser Podcast läuft und ich irgendwie einigermaßen irgendwie good together bin gerade.
Ja, und du hattest auch direkt im Anschluss natürlich ein Projekt, was sehr, sehr gut läuft. Das ist natürlich, wäre noch beschissener gewesen, wenn jetzt nichts in Folge nichts gelaufen wäre, ja. Dann wäre es natürlich kacke gewesen. Und da ist es auch nochmal was anderes, weil ich hatte so ähnliche Gedanken und Probleme bei Rampensau, was ja sozusagen auf demselben Sender lief. Wir wurden ein Glück zu Ende ausgestrahlt, hatten auch am Anfang eine recht gute Quote, am Ende eine mittelmäßige und dann ganz zum Ende ging es nochmal gut, dann sollten wir eine zweite Staffel machen. Dann haben wir doch keine gemacht, wegen der Pandemie. Well, I guess not. Und da ist es dann auch nochmal was anderes. Ich verstehe total, weil es sind alles drei Projekte gewesen, die sowas sind wie ein Herzensprojekt. Bei dir, total. Bei Anna war es halt auf einem öffentlich-rechtlichen Sender. Bei uns beiden, bei Christina und mir auf einem
genau,
privaten
ändert aber nichts
Sender.
An dem Projekt
genau,
oder
ändert
wie wir
nichts
daran
an dem Projekt,
gehen.
Ändert aber was an der Ausstrahlung. Weil das ZDF erlaubt sich dann, so eine Serie um 22.10 Uhr zu senden, am besten noch Sonntag und Montag und Dienstag, wo gar niemand Fernsehen guckt. Mhm. Und bei uns müssen die das halt auf irgendein Primetime-Sendeplatz senden,
klar.
Weil sie es selber produziert haben. Mhm. Und weil zum Beispiel der Sender, wo wir diese beiden Serien gemacht haben oder diese Sendergruppe keinen Fiktionsstrang hatte. Also zumindest Vox macht ja nicht viele Fiction-Serien. Da macht ja das ZDF oder die ARD, was ja auch zum Bildungs- und Sozialauftrag gehört, die haben eine riesige Fiction-Abteilung. Und das waren so die ersten. Und da ist es natürlich viel präsenter, weil die auch nochmal eine andere Social-Media-Kampagne machen. Ich weiß nicht, ich musste für Rampensau musste ich auf die wie heißt das nochmal, Fernsehmesse in Köln, wo die zwei Tage lang das Fernsehprogramm von RTL Mediengruppe vorstellen, mit so, weiß ich nicht, so eine Messehalle, wo die ganzen Werbeleute drin sitzen. Dann gibt's so Feuerwerk und es macht die ganze Zeit so. Und die stellen so, hier ist unser neues Programm für. Und dann kommt irgendwie Jorge González und tanzt ein Salsa, keine Ahnung. Und ich musste da Werbung machen.
Warum waren wir nicht da?
Ich war auch auf der Fernsehmesse, aber in Cannes.
Ich dachte jetzt eher wegen Jorge González, aber gut. Anna, kannst du an dieser Stelle vielleicht nochmal eine Flasche holen? Das wäre nett, wir können das ja piepen. Lukas macht einfach so ein
Piepen. Du bist so gemein.
Das ist eine super Piep.
Ja, okay, Anna. Spinnt ja wohl. Hier wird gar nichts gepiept. Ich lässt ja jetzt erstmal noch eine Minute über Anna-Maria Mühe. Die war überhaupt nicht auf der Fernsehmesse in Cannes.
Doch,
die war
genau
vielleicht
da war
auf der Fernsehmesse in Chemnitz, ja? Aber sonst nirgends.
Nee, da gibt's überhaupt keine.
Wisst ihr, was ich spannend finde, ist ja, dass, ohne jetzt Namen zu nennen, aber ganz viele von den erfolgreichen deutschen Serien, die momentan auch auf Streamingdiensten laufen, die haben es ja auch erstmal im linearen Fernsehen versucht und sind da ja auch kläglich gescheitert.
Ja.
Und das finde ich ja auch so spannend, dass eigentlich sich das deutsche Fernsehen ein bisschen selbst zerstört gerade, ne?
Ja, aber ich muss auch sagen, nenne ich jetzt auch keine Namen, aber es gibt deutsche Serien, die weitergemacht werden in zweiter, dritter Staffel, die ich so unterirdisch finde, dass ich mich wirklich frage, was zur Hölle habe ich nicht verstanden?
Ich glaube...
Also so richtig in allem.
Das Ding ist, glaube ich,
schlecht.
Ja, habe ich... Es gibt massig Beispiele an Dingen, die ich gesehen habe. Mir macht es auch gar keinen Spaß mehr, irgendwas anzugucken. Von mir selber schon gar nicht.
Achtung.
Fast wäre es in die Hose gegangen, aber nur fast. Ich glaube, es guckt halt keiner mehr Fernsehen. Also die gucken doch alle nur Netflix.
Naja, zumindest die jungen Leute, ja, definitiv.
Und das Problem hatte natürlich dann auch das lineare Fernsehen, dass die so, also die wissen alle nicht mehr, wie sie überhaupt irgendwas machen sollen. Und deshalb haben wir alle drei beschlossen, dass wir ab jetzt nicht mehr drehen. Das war's.
Das wollten wir euch jetzt sagen.
Und ciao, Kakao.
Das war die heutige Gerüchteküche übrigens.
Oh ja, es gibt eine tolle Gerüchteküche heute. Ich habe nämlich eine Anfrage bekommen von einem Mädchen auf Instagram. Vielleicht auch eine Frau, man weiß es ja immer nicht. Die hat mich gefragt, gerüchtemäßig, es gibt ein Gerücht, liebe Frau Bauer,
ja,
dass Sie verheiratet sind. Bitte klären Sie uns auf.
Naja, ich würde mal sagen, was bei Wikipedia steht, stimmt ja meistens.
Entspricht der absoluten Wahrheit.
Die absolute Wahrheit. Ja. Seit 2015.
Gut, haben wir das geklärt. Weiter.
Liebe ich schon wieder.
Ja, herrlich. Und, fuck, ich habe es voll auf meinen Computer gerade raufgeschüttet.
Haha, ich war es diesmal nicht.
Der ist eh schon kaputt. Ich wollte mir sowieso einen neuen kaufen.
Ich bin erstaunt, dass bis jetzt laufen alle Aufnahmen und überall ist ein roter Balken und läuft prächtig.
Zum ersten Mal.
Ja. Ich kann es nicht fassen.
Oh, stimmt, es läuft.
Also, Quote. Wenn wir über Quote sprechen beim Film. Also wir haben jetzt alle beschlossen, dass wir es überhaupt nicht kapieren, dass es total sinnlos ist für uns und uns einfach nur fertig macht eigentlich, ne?
Hm.
Warum, im Prinzip, ja.
Ja, warum macht ihr nicht die Quote weg, Fernseherleute?
Fernseherleute. Liebe Fernseherleute, kann nicht mal jemand kommen und uns und unseren ZuhörerInnen erklären?
Oh ja, wir laden euch herzlich gerne ein.
Also jemand aus der Fernseherlandschaft, so wie Jasna das so schön gesagt hat, der uns das wirklich also erklären kann, so ein bisschen wie bei Sendungen mit der Maus, dass man das auch wirklich versteht.
Also, und auch Fragen gefallen lässt.
Ja, und auch bitte uns sagt, wo dieses Dorf ist, damit ich nachgucken kann, ob das stimmt, weil vielleicht ist das auch gar nicht, gibt's das ja gar nicht.
Vielleicht kaufen wir uns dann auch einfach diese 6000 Receiver und schließen die, machen hier einen Receiver-Raum bei dir und gucken nur noch unsere Sachen, damit wir gute Quote haben. Bäbä.
Vielleicht haben diese Receiver, hat die auch einfach alle Trump. In seinem Tower.
Und Trump Tower?
Guckt einfach gar nichts.
Guckt.
Deswegen wird sich irgendwas ausgedacht.
Also Trump wollte nicht Lucy gucken? Das kann nicht sein.
Das kann überhaupt gar nicht sein. Und auch nicht Baus?
Hör mal. Ach, der ist bald nicht mehr Präsident, Leute. Vielleicht.
Mal gucken.
Man weiß es nicht. Jeden Tag kann noch was passieren. Ich wollte aber noch mal auf was anderes hinaus. Ja. Wenn wir jetzt schon über Quote reden, wie findet ihr jetzt auch im Punkto Film, vielleicht ist es auch ein doofes Thema, ich weiß nicht, Frauenquote im Film? Ich meine, das geht uns ja gar nichts an, ne? Weil wir sind einfach Frauen und es gibt Rollen, die sind für Frauen geschrieben und Rollen, die sind für Männer geschrieben. Aber oder ist das ein doofes Thema? Ich weiß nicht. Weil es gibt so ein Pro-Quote, es gibt so auch so Initiativen im Filmbereich. Ja. Aber findet ihr das gut oder findet ihr es schlecht? Einfach nur mal so.
Also tatsächlich freue ich mich immer, wenn zum Beispiel in der Beleuchter-Crew eine Frau dabei ist. Mhm. Das ist irgendwie nach wie vor eine Seltenheit. Finde ich gut. Genau wie Kameraassistentin finde ich super top.
Ja.
Trotzdem finde ich, aber das finde ich in allen Bereichen, wenn, egal ob Mann oder Frau, wenn der oder die gut ist, soll sie dafür genommen werden.
Ja.
Na klar, gehe ich da mit auf der Welle, wenn man sagt, okay, wir müssen die Frauen irgendwie mehr pushen. Bitteschön, aber nicht um jeden Preis.
Ja,
wenn die Frau weniger gut ist, diese eine, um die es da geht, als der Mann, um den es da geht, dann bitte nehmt den Mann.
Ja, aber wenn die Frau besser ist als der Mann, dann sollte auch die Frau auf die Position
kommen. Das auf jeden Fall.
Ich glaube, bei der Frauenquote geht es um Chancengleichheit. Ne? Also ich glaube, es geht nicht darum, ich glaube, es geht da nicht um den Vergleich, sondern ich glaube, da geht es um die Ermöglichung und das sozusagen so wie struktureller Rassismus, eben auch strukturelle Diskriminierung der Frau und deswegen sozusagen die Frauenquote, weil man an der Stelle dann eben überhaupt erst Frauen die Chance geben kann, sich zu entwickeln, sich zu beweisen und so weiter. Also das, ich glaube, bei der Quote, so wie ich das verstanden habe, geht es eben darum, dass es nicht darum geht, eine Frau, die möglicherweise weniger qualifiziert ist, sondern eben, dass es überhaupt darum geht, dass es überhaupt genau. Und ich, ganz ehrlich,
okay,
nach so Aussagen.
Da gehe ich mit.
Genau, ja. Und ich glaube, es gab ja so auch eine Aussage, wo sich auch unsere Freundin Jenny Michaelsen auch so geil aufgeregt hat, zu Recht, von einem ARD, ich glaube, dem Unterhaltungschef der ARD, ich weiß nicht mehr, möchte niemanden falsch beschuldigen, aber als es darum geht, dass es keine guten deutschen Moderatoren sind, die so sympathisch sind wie Kai Pflaum, wo ich so dachte, so, what? So, und an so einer Stelle, da wäre ich absolut, wäre ich die Erste, die sagt, Frauenquote, mir alles scheißegal. Ich bin, wir alle lieben Kai Pflaume.
Ja, ich komme da ein bisschen drauf, ich habe euch ein bisschen die Frage gestellt, weil ich vor ein paar Tagen noch mal How to Tatort geguckt hat und die Linie dort ja genau darum geht, also nicht um Quote, aber um die Abschaffung der alten weißen Männer im linearen deutschen Fernsehen. Deshalb hat es mich interessiert. Wir müssen nicht weiter drüber sprechen.
Nee, aber finde, das ist auch gut, fand wenn ich auch gut aufgefasst und aufgenommen von euch. Also das finde ich hat total gut funktioniert. Ich habe mich da gesehen gefühlt im Sinne von, das macht Sinn, dass das sozusagen jetzt Thema gemacht wird, dass es laut angesprochen wird. Ich fand es so ein bisschen, zwar so ein bisschen Jerks-mäßig angedacht. Aber ich finde, das hat auch zu großen Teilen sehr, sehr gut funktioniert. Ich hatte da viel Spaß bei How to Tatort.
Freut mich. Ja, ich wollte nur wissen, weil wir über Quote sprachen, da fiel mir das dann ein. Also die Frauenquote. Ich finde ja gut, wenn, was natürlich in unseren Berufen überhaupt gar nicht richtig möglich ist, auch in den meisten Abteilungen nicht, aber wenn man Blindbewerbung macht.
Wenn man was macht?
Blindbewerbung.
Ach so, ja.
Wo man weder das Geschlecht noch die Religion noch die Hautfarbe des sich Bewerbenden sieht, sondern nur die Qualifikation.
Gibt es Firmen, die das nur das machen?
Gibt es, ja. Aber sehr wenige leider.
Wir sind also auch zum Beispiel jetzt beim Thema Diversität oder so, hat die UFA jetzt ja eine große Kampagne gestartet, was ich ganz toll finde.
Ja, total.
Und ich glaube, das ist definitiv die Richtung, in die es geht. Und ich glaube, keiner von uns muss jetzt wissen, was richtig oder falsch ist. Ich glaube, jetzt auch zum Beispiel zu sagen, wie jetzt ihr seid für oder gegen die Quote, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich glaube, darum geht's gerade nicht. Ich glaube, keiner von uns weiß, wie es jetzt absolut richtig ist, sondern es ist jetzt gerade geht ja irgendwie um eine Richtung. Und ich glaube, die Richtung ist klar. So, und die finde ich super wichtig. Und wenn es jetzt erstmal über eine Quote funktioniert, dann ist das richtig.
Also ja, voll.
Finde ich auch. Finde ich auch. Aber ich habe auch Glück, dass ich immer mit Frauen an meiner Seite gearbeitet habe, die dafür sehr gekämpft haben. Mhm. Also meine Agentin zum Beispiel ist eine absolute Frauenrechtlerin im besten Sinne, genauso wie meine Presseagentin. Ich arbeite einmal im Jahr mit Network zusammen, die meinen Krimi machen, die alles gefühlt, ich glaube, es sind 80% sind Weiber in dem Büro. Das ist irgendwie immer gut.
Mega.
Also das finde ich immer, es ist tatsächlich aber nach wie vor auffallend, das stimmt.
Ja. Ich hatte das nur einmal, dass es wirklich auffallend viele Frauen waren. Das war bei Axolotl. Da waren sowohl im Produktionsbüro als auch am Set wahnsinnig viele Frauen.
Mhm.
Und alle waren immer so, hey, so viele Frauen. Also auch so Kameraabteilung und sowas. Okay, der Kameramann war ein Kameramann, aber nee, das, aber ich finde es sehr krass, dass es einem doch dann so krass auffällt, ne? Weil die typischen Jobs am Set sind Kostümbildnerin oder wie heißt das? Garderobierin sind meistens Frauen.
Ja.
Axolotl, lustigerweise hatte ich ein Garderobier.
Hätte auch letztes Mal ein Garderobier. Ach,
wie cool.
Und nee, bei Rampensau. Nicht bei, oh Gott. Ich komme da ganz durcheinander bei den ganzen Projekten. Quatsch. War ein totaler Quatsch. Ich mache gar nichts. Außer Podcast.
Die faule Sau.
Ich arbeite jetzt nur noch einmal im Jahr und ansonsten lasse ich mir die Sonne auf den Bauch scheinen.
Ist gut.
Schön wär's. Maskenbildnerinnen gibt's viele. Kamerafrauen gibt's, hatte ich aber auch schon einige.
Oh, ich hatte jetzt auch einige. Auch wirklich tolle.
Ja, super. Auch kleine. Interessanterweise sehr viele kleine Kamerafrauen.
Es kommt uns immer zugute, ne? Wir müssen plötzlich nicht mehr auf Kisten steigen. Oder wir und die Kamerafrau muss auch auf eine Kiste steigen. Weil der Partner dann leider so groß ist. Es ist ja oft, dass die Partner so groß sind.
Ja, wenn Leute zu groß sind oder zu klein, dann werden die zu kleinen auf sogenannte Apple-Boxen gestellt. Und manchmal sind quadratische Boxen in verschiedenen Höhen und manchmal werden durch Sets Wege aus Apple-Boxen gebaut, damit man nicht kleiner ist.
Da hatte ich eine lustige Situation, als ich 16 war. Bei dem Film Was nützt dir die Gedanken mit Daniel Brühl und August Diehl gab es eine Szene im Mondlicht, ganz romantisch, wo meine Figur, die Hilde, auf Daniel zugeht, der im Garten wartet, mit einem Rendezvous. Und wir uns küssen und ich sollte sozusagen zu ihm hinlaufen, habe ich gemacht, auf die Kisten. Ich wurde immer höher, um dann auf seiner Größe zu enden. Dann haben wir uns geküsst und dann sollte ich rückwärts romantisch, erotisch zurückgehen. Das hat semi gut geklappt, weil ich, glaube ich, dreimal einfach neben die Kiste leider meinen Fuß gestellt habe und immer so aus dem Bild geknallt bin. Ah, Anna, nee, das war, okay, machen wir nochmal. Kannst du das nochmal erotisch? Ja, dann habe ich immer so geguckt nach hinten, wo der Kiste, naja, es war, hat nicht funktioniert.
Wurde kannst auch du erotisch von der Kiste fallen?
Ja. Selbst das konnte ich nicht.
Wirklich?
Ja, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht.
Ja, ich glaube, um sozusagen dieses Quotenthema abzurunden, es gibt halt immer nicht nur einen Grund, warum so Serien floppen und warum sowas passiert.
Absolut.
Das Problem ist, es bleibt dann halt so in der Außenwirkung an uns hängen. Aber ich glaube, wir sind eigentlich immer der allerletzte Grund, warum etwas floppt. Also nicht nur wir drei, sondern prinzipiell sind die Schauspieler, weil davor gab es eine falsche Regie, eine falsche Besetzung, eine falsche Story, also davor gab es so viele.
Falscher Schnitt, falsche Musik.
Dann. Genau, da gab es so viele Schritte, bevor das wirklich falsch sein kann oder das an uns hängen bleiben kann. Und das ist aber leider auch der Punkt, wo ich immer wieder das aufgreife, was Anna sagt und wo auch so oft mir gesagt hat, Chrissy, am Ende ist es dein Gesicht. So. Ja. Und zu lernen, und das ist sozusagen, ich habe da jetzt noch kein Fazit rausgezogen, aber ich glaube, zu lernen, noch doller für all das einzustehen, weil jetzt ganz oft sich bestätigt hat, nicht nur bei dem aktuellen Fall, dass mein Gefühl total richtig ist, schon in dem Moment, wo Dinge passieren, und noch doller sozusagen auf mich selbst zu hören und zu sagen, steh dafür ein, was du gerade denkst und fühlst und diskutiere das ordentlich, aber steh dafür ein. So.
Aber das ist ja geil, wenn das passiert.
Ja.
Weißt du, ich hatte oft Phasen, wo ich dachte, ich mache gar nichts mehr, Leute. Ihr könnt mich alle mal. Ich schenke euch nicht mehr meine Seele und mein Herz. Mhm. Das jetzt nämlich, habt ihr jetzt nämlich platt gemacht. Also, das könnte ja auch sein, der Weg.
Genau.
Dass aber das jetzt der Weg ist, das finde ich mega und nicht ganz toll und bewundernswert.
Ja, ich glaube, wir müssen, also ne, das, wir müssen ja immer wieder dahin kommen, dass wir dazu in der Lage sind.
Voll.
So. Deswegen. Also, ich sag mal so.
Es ist halt nichts Persönliches, das muss man halt
einfach. Genau, und ich glaube, und das ist sozusagen bei all dem, man könnte ja im ersten Moment könnte man sagen, ich fühle mich gedemütigt, mein Ego, oh Gott, ist alles so schlimm für mich und so. Aber am Ende, also keiner von den Chefinnen des Senders, niemand hat es wegen, also mir gegenüber böse gemeint. Keiner von denen kennt mich. Ich habe die zum Teil noch nie in meinem Leben gesehen.
Ja.
So, es ist nicht gegen mich. Es ist nicht gegen die Christina, die morgens hier aufsteht und irgendwie Gassi gehen muss. Und irgendwie,
also, Bongo.
Das hat nichts mit Christina Rodriguez zu tun. Und ich glaube, das muss man sich einfach wieder klar machen. Und dann braucht man ein paar gute Freunde und dann muss man vielleicht auch mal kurz heulen. Und dann hat, muss ich auch sagen, hat mein liebster Basti Pastewka mir so die schönste Nachricht meines Lebens geschickt und mich so aufgebaut, ja.
Ja,
echt, ja, ich zeige euch, die ist wirklich so rührend. Und was sozusagen auch da ganz wichtig fand, das zu sagen, man muss auch auf Misserfolge, man muss da ein bisschen drauf rumkauen, man muss sich das auch mal angucken, warum ist das passiert. Nicht zwingend, was hat man selbst falsch gemacht, ne? Mhm. Aber auch das. So, und auch ein bisschen gucken, so, was waren jetzt alles und was davon merke ich mir so für die Zukunft? Und ich glaube, am Ende kann ich das, was passiert ist, nicht für mich auf mein Konto als Misserfolg buchen.
Nee, so. Solltest du auf gar keinen Fall.
Vor allem, also nach so, man hat ja, das Ding ist halt, wir spielen was und wir versuchen da in diesen 3 Sekunden, die wir da aufnehmen, irgendwie gut zu sein. Das sind so viele Entscheidungen von außen. Und bei deiner Serie, die jetzt gerade aktuell oder dem letzten Monat abgesetzt wurde, ist es ja auch noch so, dass die ja auch noch ein bisschen im Schrank lag und man keinen Sendetermin hatte und dann kam die Pandemie und
das war ja auch ursprünglich für einen anderen Sender.
Ja, gedacht. Das ist halt alles.
Also es sind viele.
Ich hatte auch einen Film von mir, wo wir eine Serie gemacht haben mit Jürgen Vogel, Blochin. Das ist der letzte Teil von Blochin, wo wir auch eine zweite Staffel machen sollten, die abgesagt wurde, wir dann 90 Minuten gemacht haben, nur der lag 2 Jahre im Schrank, weil der ausstrahlende Sender gesagt hat, sie wissen nicht, um welche Uhrzeit sie das senden sollen. Weil das ist so, Zitat, dark. Und nicht so, ihr habt ja das Drehbuch gelesen. Also, das ist einfach absurd. Und deshalb gebe ich dir total recht. Und auch dir. Man kann, ja, es ist halt so. Man kann nicht, man steckt da nicht drinne. Und es hat nichts mit dir oder mit mir oder mit dir oder mit wem auch immer zu tun. Damit
ich würde halt wirklich gerne mal durch die Chefetagen gehen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und mal ein bisschen mit denen
schreien.
Nee, ich will gar nicht schreien. Ich würde gerne mit denen sprechen. Ich würde gerne verstehen, was deren Argumente sind und was deren Auftrag ist. Weil es sind ja auch, ne, es wurden neue Leute besetzt an bestimmten Stellen. Die kenne ich teilweise, finde ich sehr nett, finde ich motiviert. Wo ich denke, okay, geil, könnte was Neues entstehen.
Da hatte ich auch schon mit einem Sender, wo ich dachte, da sind mal ein paar jüngere Leute am Start und nicht 87-Jährige. Oder Leute, die für 87-Jährige Fernsehen machen. Nicht same.
Ja, schade.
Ja, sehr schade.
Zum Thema Misserfolge, was würdet ihr eurem 20-Jährigen Ich sagen?
Don't, just don't, really. Really, really, don't do it. Go back home.
Okay, Chris, hast du heute auch wieder so was Schönes, Einfaches für uns parat?
Like, just live a little?
Living la vida loca.
Living la vida loca?
Ja.
Christina Dobongo. Living la vida loca.
Ja, das ist erstaunlich, ne, dass ich nicht so ein Wandtattoo habe. also ich, wenn ich so auf mich zurückgucke, ich wünschte mir, ich hätte mit Anfang 20 so ein bisschen was von diesem, ja, mein Gott, was ich heute habe. Also vor 15 Jahren hätte mich das so bitterbös umgehauen. Und ich freue mich über diese, dass ich meine eigenen Entwicklungsschritte sehen kann. Deswegen würde ich, glaube ich, sagen, so, es ist nicht alles, wie heißt das? Gold, was glänzt? Nee, wird nicht alles so heiß wie gestern, wie es hier kocht, wird mein Kind. Eher so. Und es ist auch wirklich keine OP am offenen Herzen.
Das wollte ich auch gerade sagen. Ich würde gerne meinem 20-Jährigen Ich sagen, solange du gesund bist und solange deine Liebsten gesund sind und die irgendwie alle da sind und um dich rum und dich anschauen dürfen und dich anlachen, ist eigentlich alles gut.
Das stimmt.
Und wenn der Job mal scheiße ist, ja, but it's not the fucking world.
Jeder Richtig. Job ist mal scheiße.
Ja,
absolut.
Alle haben es mal scheiße und alle haben es mal gut.
Wir haben es ganz schön gut. Hey, ihr Süßen, es war voll schön.
Es war herrlich.
Sehr gut.
Wir sind.
Was war das für ein Zeichen?
Ach Mann, ich wollte sagen, wie viele Minuten wir schon aufnehmen. Keiner hat es verstanden. 33.
Ja, herrlich.
33 Minuten.
Das ist doch wundervoll.
Wundervoll. Eine gute Halbzeit.
Wir hoffen, ihr hattet 33 schöne Minuten mit uns. Denkt dran, uns bei Apple eine nette Bewertung da zu lassen. Ein nettes Kommi, 5 Sternchen, whatever it takes.
Das Kommi-Kommentar?
Ja, das okay. habe ich gelernt bei YouTuber-Sprache.
Okay, okay, hinterlasst uns einen Kommi. Das kann ich nicht sagen.
Nee,
hinterlasst uns ein geiles Kommentar. So.
Niemand kann das sagen.
Geil bitte. Geht, aber Kommi nicht, oder was?
Nee.
Naja, gut.
Gar keinen Fall. Und hinterlasst uns, was, 5 Erotiksterne? Nee, Sterne.
5 Erotiksterne.
Oh Gott.
Lass uns 5
Erotiksterne.
Komm, wir haben 5 Erotiksterne verdient. Was mache ich jetzt? Drücke ich jetzt auf Stopp?
Nein. Achso. Jetzt warte doch mal. Wir verabschieden uns jetzt noch.
Ah, ja, tschüss.
Ohne die Erotiksterne und sagen auf Wiedersehen. Wir hoffen, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Einer neuen Folge von Unter Dry mit Christina Dorigo, Anna-Maria Mühe und Jasna Fritzi Bauer.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.